Ja, also wie gesagt, letztes Jahr hatte ich noch unter euch gesessen und dieses Jahr wurde ich dann angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, hier heute einen Abend zu gestalten. Und da habe ich dann erst gedacht, und habe gedacht, so, oha, und habe mir ein bisschen Bedenkzeit ausgebeten, weil ich gedacht habe, so, das ist vor der Gemeinde. Und bisher habe ich halt ja in meinem Seniorenkreis Andachten gehalten und vor meinen KVIs Andachten gehalten. Die kenne ich ja inzwischen auch schon ganz gut, aber eben vor der Gemeinde noch nicht. Und habe gedacht, ja, aber die Gemeinde gehört ja Gott. Die ist also extrem wertvoll und da darfst du nicht irgendwas machen. Das muss richtig toll sein und ich war mir nicht sicher, ob ich das machen soll und kann. Und ihr macht das bestimmt auch so. Ich habe das dann einfach vor Gott gehalten und habe gesagt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und habe dann gemerkt, das ist so richtig mein Thema. Und es hat auch geholfen, dass, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, ich habe so eine persönliche Bible-Hitlist. Und ganz oben steht bei mir auf jeden Fall das Johannesevangelium. Und ich lese euch jetzt drei Verse, die ihr sicherlich gut kennt, weil, als ich angefangen habe, in meinem Hauskreis, das ist jetzt schon richtig, richtig viele Jahre her, über 20, ich weiß gar nicht genau, haben wir die Bibel gelesen und der Ralf hat immer gesagt, lest die ganze Bibel. Die Sonja hat immer gesagt, lest das Johannesevangelium. Ich habe es dann beides gemacht und habe erstmal nur unterstrichen und meine Tochter, heute ist sie hier als Support, hat gedacht, was die Mama macht, das muss gut sein. Ich mache es auch, da war sie 3. Und dann später habe ich angefangen und habe gemerkt, manche Verse sind mir so wichtig und so kostbar, die schreibe ich mir hinten in meine Bibel rein. Und dann habe ich gedacht, so, wenn Johannesevangelium so toll ist für mich, und es ist es, gucke ich doch mal, welche Verse vom Johannesevangelium ich mir damals aufgeschrieben habe. Und ich finde, ich habe echt gut ausgesucht. Und es gibt eine richtig gute Unterlage für heute. Und ich finde, es sind einfach Verse, die wie Honig über die Seele rinnen. Insofern, wenn ihr die Augen zumachen wollt, könnt ihr das gerne. Ihr kennt sie alle, ich weiß es, aber lasst es auf euch wirken. Lasst es über die Seele rinnen und nehmt es als Unterlage für heute Abend. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Weiter geht's mit Johannes 3, Vers 17 und 18. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Und als letztes Johannes 6, Vers 29. Er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch, nur eins. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Also Johannes Evangelium bei mir auf jeden Fall Platz 1. Platz 2 sind bei mir definitiv die Psalmen. Mein Mann, heute ist er hier, nennt mich immer Mrs. Emotion. Und ich finde so in den Psalmen, da ist man irgendwie mit jeder Emotion gut aufgehoben. Also Gott hat mich schon so getröstet mit Psalm 23. Als mein Papa gestorben ist, hat er mir das vorher gesagt und ich wusste, es kommt irgendwas und es kam. Und ganz oft schickt er mir die Corinna, wir sehen uns nämlich regelmäßig im Seniorenkreis, ist wirklich so. Ich habe immer das Gefühl, Gott spricht teilweise zur Corinna und die macht dann wirklich das, was bei mir gerade nötig ist. So wie heute. Ich wusste nicht, dass sie kommt. Ich freue mich total. Ja, und ich habe aber auch schon mit Gott gefeiert. Wenn ich Gebetserhörung erlebt habe, habe ich einfach mit Psalmen gefeiert und mit Liedern mit ihm gefeiert. Und die Psalmen sind ja auch Lieder. Aber gleich auf Platz 3 kommt nämlich der Römerbrief bei mir. Und das war natürlich dann ein Plus. Und dass ich dann gemerkt habe, da sind nicht nur, ich finde, da sind, wie auch im Johannesevangelium, richtig viele Verse, die so richtige Knaller sind im Römerbrief, wo man denkt so, krass, krass. Und Das und die Tatsache, dass ich gemerkt habe, als ich mir es dann durchgelesen habe, gerade diese Kapitel 9, 10 und 11, die haben richtig viel mit mir, mit meinem Leben als Christ, mit dem, was ich durchgemacht habe, als Christ auch zu tun. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, okay, ich mach's. Ja, und was ich euch aber auch nochmal sagen wollte, weil mir war das nämlich selber, ich glaube, es gibt immer so Leute, ich gehöre auch zu denen, die können jedem sagen, Gott liebt dich, du bist wertvoll, du bist ein geliebtes Kind Gottes, aber so für sich selber immer so ein bisschen schwierig. Also ja, klar, ich weiß es auch, ich bin auch inzwischen sicher, Gott sei Dank, aber ich kann es den anderen immer noch leichter sagen. Und deswegen wollte ich euch sagen, ihr gehört zur Gemeinde hier und die Gemeinde ist so kostbar, ihr seid kostbar. Gut, heute wollen wir also ein bisschen genauer in Römer 9 bis 11 schauen. Ich weiß nicht, wer am ersten Abend da war. War jemand da? Ich war da. Ja, ganz viele. Super, super. Ich weiß, dass einige heute zum ersten Mal da sind und deswegen will ich nur ganz, 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 ganz kurz die allerwichtigsten Punkte nochmal nennen vom Römerbrief über den Römerbrief, um die mitzunehmen, die heute das erste Mal da sind. Aber vielleicht brauche ich es gar nicht sagen, vielleicht will es auch einer von euch sagen. Habt ihr euch was gemerkt? Ansonsten sage ich es. Okay, also das Allerwichtigste ist, ist der bedeutendste Lehrbrief von Paulus. Und ja, sehe ich genauso, also der absolute Kracher. Und zwar hat er den geschrieben, um die Gemeinde in Rom im Glauben zu festigen. Und zwar war die Situation die, dass da ganz verschiedene Leute zusammengekommen sind in dieser Gemeinde, also Orientalen, Griechen, Römer und Juden sind irgendwie an den Glauben an Jesus Christus gekommen, aber ganz, ganz viele haben noch nie so eine richtige Unterweisung im Glauben erhalten. Und da das die Kaiser- und Reichshauptstadt damals war, hatte Paulus natürlich ein Rieseninteresse daran, den Glauben zu festigen, dieser Gemeinde. Das war von Bedeutung für das gesamte Christentum, logisch, wenn diese wichtige Stadt im Glauben gefestigt ist. Und er hatte aber noch mehr Erwartungen, und zwar wollte er nämlich von dort eine Missionsreise nach Spanien unternehmen und er hoffte sich, dass Reisebegleiter sich bereit erklären würden, ihn zu begleiten, und er erhoffte sich geistliche Unterstützung. Das finde ich super, das ist doch der Hammer, oder? Manche Sachen ändern sich nie. Wie viel beten wir hier in der Gemeinde füreinander, für die Gemeinde, für die Stadt? Und dem war das schon damals wichtig. Ich will, dass Leute für meine Missionsreise beten, das ist doch krass. Ändert sich nicht. Und auch damals wie heute, Reisen kostet Geld. Er hat auch gehofft, dass ihn Leute finanziell unterstützen. So, jetzt geht's gleich richtig los mit dem Vortrag. Damit ihr nicht untergeht, will ich euch so ein bisschen sagen, weil ich habe heute auf Technik verzichtet, weil ich ja das zum ersten Mal mache. Und ich bin nicht nur Mrs. Emotion, sondern auch Technik-Legastheniker. Und das hätte mich dann heute überfordert. Insofern erkläre ich euch so ein bisschen, wie es geht. Also wir können natürlich logischerweise nicht 9, 10 und 11 komplett lesen und darüber reden. Dann müssten wir hier übernachten. Insofern, also zumindest für mich, ich denke wahrscheinlich auch für andere, zieht sich durch diese drei Kapitel ein deutlich sichtbarer roter Faden. Und die Verse, wo sich für mich dieser rote Faden besonders deutlich gezeigt hat, die lese ich euch oder lasse sie von euch lesen, wie auch immer ihr das wollt. Und sag auch immer, wann ein neues Kapitel anfängt. Also ich sage euch immer so, jetzt nächstes Kapitel. Gut, wir starten mit Römer 9, die Verse 2 bis 5. Möchte jemand lesen? Ja, sehr gerne.
Ich bin wirklich sehr traurig. Ja, mir schmerzt immerzu das Herz. Denn es geht um meine Brüder und Schwestern. Ich wünschte nur, ich könnte an ihre Stelle treten und selbst verflucht sein. Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Christus. Es sind schließlich meine Landsleute, mein eigenes Fleisch und Blut. Sie sind doch Israeliten. Sie sind Kinder Gottes und haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Mit ihnen hat Gott mehrfach einen Bund geschlossen. Er hat ihnen das Gesetz gegeben und sie gelehrt, ihnen rechterweise zu verehren. Und er hat ihnen sein Versprechen gegeben.
Ah doch, hier Abraham, Isaak und Jakob sind ihre
Vorväter. Stammväter, von denen auch Christus seiner leiblichen Herkunft nach abstammt. Gott, der über allem steht, sei in Ewigkeit gelobt.
Vielen, vielen Dank. Super schön gelesen. Ja, also der Paulus wird hier gleich zu Anfang so richtig emotional. Er sagt, wenn ich an Israel denke, bin ich todtraurig. Und dann erklärt er, warum er so traurig ist. Also er lässt uns da nicht im Dunkeln. Er zeigt erstmal Israel, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und zwar, sie sind besonders, weil sie sind erstens von Gott auserwählt. Und das lesen wir in 5. Mose 14, Vers 2. Denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das war also eine ganz bewusste Entscheidung Gottes. Zweitens, warum sind sie noch so besonders? Er hat sich ihnen in besonderer Weise gezeigt. Und das wisst ihr bestimmt alle. Wisst ihr ein paar Stellen, wo er sich Israel in besonderer Weise gezeigt hat? Ihr wisst alle. Wollt ihr was sagen? Okay, ich sag's euch. Der brennende Dornbusch. Wer kennt es nicht? Gott spricht zu Mose aus dem brennenden Dornbusch und sagt, du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Zweite Gelegenheit war die Offenbarung am Berg Sinai. Da hat sich Gott dem ganzen Volk gezeigt und zwar mit Blitz, Donner, Rauch und dem Klang eines Widderhorns. Und es durften sogar ganz besondere Leute, also Mose durfte, sein Bruder Aaron durfte und dann die Neffen von Mose, also der erste und der zweitgeborene Sohn von Aaron und 70 Sippenoberhäupter durften Gott sehen. Das steht da tatsächlich so drin. Und sie sahen den Gott Israels. Das ist krass. Und ich glaube, das hat er deshalb gemacht, weil er ja eine besondere Beziehung eingehen wollte. Und er hat sich die ganzen Sippenoberhäupter rausgesucht, weil er gedacht hat, so, die geben das weiter und die können dann bezeugen. Ne? Ich habe ihn gesehen. Also es ist krass, steht da wirklich drin. Und sie sahen den Gott Israels. Ja, krass, ne? Wir sind neidisch. Dann die Übergabe der Gebote. Da redete Gott tatsächlich zu dem ganzen Volk Israel und redete zu ihnen die Gebote. Und denen war das dann ein bisschen zu viel. Die haben dann gesagt, so, also bitte Mose, das nächste Mal rede nur noch du mit uns, sonst müssen wir noch sterben. Dann hat er sie in der Wüste begleitet, tagsüber als Wolkensäule und nachts als Feuersäule, das wisst ihr auch. Und wenn wir uns das jetzt alles anschauen, dann sehen wir, er hat sich in ganz besonderer Weise nahbar gemacht. Es ist ja sonst immer so fern und, ne? Aber er ist ihnen so nah gekommen, er hat sich so gezeigt. So, dritter Punkt. Was ist an denen so besonders? Er hat immer wieder und nicht nur einmal mit ihnen Bündnisse geschlossen. Der erste Bund mit Abraham, ihr wisst das alles. Er verspricht Abraham zahlreiche Nachkommen, das Land Kanaan und dass durch ihn alle Völker gesegnet werden. Der zweite Bund war der Sinai-Bund. Da haben wir eben schon ein bisschen drauf geschielt. Und da verpflichtet sich das Volk von selber und sagt, also alles, was du gesagt hast, das wollen wir halten. Der dritte Bund, da gibt es ja so ein bisschen, habe ich jetzt so mitbekommen, Streitigkeiten. Ist das jetzt ein neuer Bund oder ist das die Wiederauflegung des zweiten Bundes? Das ist für uns heute ehrlich gesagt gar nicht so interessant, ob das jetzt so oder so ist. Aber der Wortlaut ist mega interessant und auf den werde ich nachher noch eingehen. Dann hat er mit David einen Bund geschlossen und hat gesagt, deine Nachkommen werden für alle Zeiten Könige sein. Niemand wird sie je vom Thron stoßen. Und als fünftes und letztes, der neue Bund. Für uns ist er erfüllt, für die Juden ist er nicht erfüllt. Ich lese euch nur Auszüge, weil es uns einfach zu lang wird. So spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht zu vergleichen mit dem, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Was macht die Israeliten noch besonders? Wir hatten es schon gesagt, er hat ihnen seine Gebote gegeben. Also extra für die hat er Gebote gemacht. Und sie dürfen ihm im Tempel dienen. Und da gab es tatsächlich Probleme. Das war nämlich gar nicht so normal, also es durfte gar nicht jeder und die Israeliten haben dann sogar unbeschnittene Heiden diesen Dienst tun lassen, weil sie anscheinend, das war denen zu anstrengend und dann wurden sie auch bestraft Und es hatte zur Folge, dass die Leviten nur noch niedere Aufgaben im Tempel verrichten durften. Ausnahme war die Leviten der Nachkommen Zadoks, weil die waren die einzigen, die ordentlich weiter diesen Dienst getan haben. So, sechster Punkt, warum die so besonders sind. Ihre Vorfahren sind Abraham, Isaak und Jakob. Also würde man sagen, so Hall of Fame. Ja? Also die Vorfahren waren nicht irgendjemand. Das sind ganz krasse Namen. Ja? Und zwar hatte Gott Abraham ja erwählt und hat ihm, wie wir schon gesagt haben, die Nachkommen zugesagt, so viele wie Sterne am Himmel, das Land Kanaan und dass alle Völker durch ihn gesegnet werden. Und er hat dann auch tatsächlich viele Nachkommen bekommen. Einmal mit seiner Magd Hagar, wir wissen es, den Ismael. Dann hatte er noch eine weitere Frau, die Ketura, mit der hatte er auch mehrere Söhne. Und mit seiner Hauptfrau Sarah hatte er den Isaak. Und nur auf dem Isaak lag aber dieser besondere Segen. Und dann hatte auch Jakob Gottes besondere Zusage. Und das hatte Gott schon vor der Geburt beschlossen. Der ältere Esau wird dem Jüngeren dienen. Also eigentlich kennen wir das ja andersrum. Ne? Und Paulus schließt seine Aufzählung dessen, was das Volk Israel so besonders macht, mit Christus. Er sagt, Christus selbst stammt aus dem Volk Israel. Also Gott hat dieses Volk ausgesucht, das ist seinen Sohn auf diese Welt bringen wird. Und dann schafft er hier nochmal Fakten und sagt, wer ist denn dieser Sohn? Das will ich euch hier nochmal sagen. Ihn, der Gott ist, Identität von Christus, der Gott ist und über alles regiert. Er ist erhaben über alles. Ihn preisen wir, es steht ihm zu. Christus steht Lob und Ehre zu. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er sagt es selber. Das alles erwähnt Paulus, um zu zeigen, die Israeliten, die sind was ganz Besonderes. Aber nicht, weil die jetzt irgendwie die Schlauesten waren, die Schnellsten in allen Sportarten, die besten Musiker, die haben sich das richtig erkämpft, erarbeitet, sie haben es verdient. Nein, Gott hat sie einfach erwählt. Er hat die Vorfahren erwählt. Ist ein unverdientes Geschenk. Wie geht's euch damit? So ein bisschen komisch, oder? Man denkt so, warum? Warum die und wieso überhaupt? Ist für uns nicht so ganz nachvollziehbar, ne? Nicht so ganz berechenbar. Man denkt sich so, Und das ist auch richtig so. Also wir können Gott auch nicht berechnen. Das ist so. Und es ging nicht nur uns so, mir so, euch vielleicht manchmal so. Hiob ging das auch so. Und da hat er sich bei Gott beschwert. Ihr wisst ja, dem sind ganz viele schreckliche Sachen passiert. War bei Adonia eindrücklich zu sehen. Und dann beklagt er sich bei Gott und sagt, ich bin unschuldig. Das ist nicht fair. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe nicht gelogen. Ich habe nicht betrogen. Ich habe nie die Bitte eines Armen abgeschlagen. Und er sagt dann noch so einiges mehr. Und dann antwortet Gott ihm. Und das finde ich der absolute Hammer. Gott ist der beste Pädagoge überhaupt. Er könnte sagen, schweig du Wurm, ich bin Gott, du bist nichts. Ja? Sagt er aber nicht. Er sagt, ich liebe diese Stelle. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Männer, aufgepasst. Tritt mir gegenüber wie ein Mann. Mädels, da ist man froh, dass man kein Mann ist, oder? Und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wo warst du? Gut. Ich weiß es auch nicht, wo ich da war. Gott stellt Hiob darauf noch ganz viele Fragen. Ich habe sie nicht gezählt, ich gebe es zu. Ich habe es gegoogelt, angeblich um die 80. Eine muss ich euch noch sagen. Rufst du den Wolken einen Befehl zu, damit sie Regen auf dich strömen lassen? Manchmal würden wir es gern können, aber wir können es eben nicht. Und dann weiter. Willst du weiter mit mir streiten? Mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und Antwort. Und Hiob ist nicht doof. Es wird einem ja auch nie mehr zugemutet, als man tragen kann. Der sagt, Herr, ich bin zu gering. Ich kann dir nichts erwidern. Darum lege ich jetzt die Hand auf meinen Mund. Nicht, dass da aus Versehen doch noch was rauskommt. Er geht auf Nummer sicher. Ne? Also, es wird ganz klar in diesem Beispiel, Wir können mit Gott nicht mithalten. Das ist eine ganz andere Liga. Er kann machen, was er will. Er macht, was er will. Und was er macht, ist richtig. Und wir können es nicht verstehen. Wir können es zum Teil nicht nachvollziehen. Und das ist eben so. Und es ist auch richtig und es ist gut so. Müssen wir deswegen Angst haben? Und wenn einer so überlegen ist, viel mehr weiß als ich, macht, was er will, dann könnten wir das ja Angst machen eigentlich. Ne? Müssen wir aber nicht. Und die Bibel sagt auch, warum. Und das steht in Römer 9, Vers 15. Wir sind also noch in Kapitel 9. Ich erweise meine Güte, wem ich will und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Ich gucke euch jetzt so genau an, weil ich gucken will, ob irgendjemand von euch vielleicht ein bisschen so tickt wie ich. Und denkt so, aber wenn er sich jetzt über mich nicht erbarmen will, was mache ich denn dann? Also ihr müsst euch keine Sorgen machen und ich auch nicht. Steht nämlich in Römer 9, Vers 23 und 24. Da sagt Paulus, an den Menschen, die an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen, wollte er dagegen seine Barmherzigkeit beweisen. So möchte er an ihnen in reichem Maße seine Herrlichkeit zeigen. Immer noch nicht so ganz beruhigend, aber jetzt kommt's. Zu diesen Menschen gehören auch wir. Also er meinte damals seine Zuhörer und sich selbst. Und ich sage es euch aber auch ihr und ich, weil, und er hat uns nicht nur aus dem jüdischen Volk, wir sind ja alle keine Juden, sehr beruhigend, sondern aus allen Völkern berufen. Steht da direkt drin. So, aus allen Völkern, wie gesagt, hört sich ganz gut an, aber was muss man denn noch machen, damit man zu diesen Menschen gehört, über die Gott sich erbarmt? Was muss man noch machen? Auch das erklärt Paulus, Römer 9, Vers 30. Menschen aller Völker, die sich nicht darum bemüht haben, Gottes Anerkennung zu finden, wurden von ihm angenommen. Und zwar durch ihren Glauben an Jesus Christus. Das ist es. Und deshalb, und jetzt schließe ich wieder den Bogen zum Anfang, deshalb ist Paulus zutiefst traurig. Er sagt, sein Volk, er gehört ja selber auch dazu, die sind so besonders, so von Gott erwählt. Wir haben das ja alles gerade durchgenommen. Und trotzdem erreichen sie ihr Ziel nicht. Die mühen sich ab und versuchen, Gottes Anerkennung zu bekommen durch Leistung. Aber sie schaffen es nicht, weil Gottes Anerkennung findet man nur durch eins, wer hat aufgepasst, durch den Glauben an Jesus Christus. Ihr wisst es sowieso, Gott sei Dank, ihr wisst es. Das ist die einzige Möglichkeit. Erstes Kapitel geschafft, wir kommen zu Kapitel 10. Und gleich zu Anfang gibt Paulus uns noch ein paar Insider-Infos. Der ist ja selber Jude aus dem Stamm Benjamin und er kennt seine Pappenheimer ganz genau. Und er sagt, die sind richtig eifrig und die wollen Gott dienen. Die wollen vor Gott bestehen und die bemühen sich total, das zu erreichen, aber sie schlagen den falschen Weg ein. Sie versuchen es eben durch eigene Leistungen zu schaffen und lehnen das Geschenk, was Gott ihnen machen möchte, ab. Römer 10, Vers 4 und 5. Christus hat das Gesetz erfüllt und damit die Herrschaft des Gesetzes beendet. Wer ihm vertraut, wird von Gott angenommen. An der Stelle möchte ich nochmal einen Blick auf Abraham werfen. Ich glaube nämlich, dass Gott ihn erwählt hat, nicht weil er Abraham immer alles richtig gemacht hat, sondern ich glaube, der hat eine Sache besonders richtig gemacht. Das lesen wir in 1. Mose 12, Vers 1 bis 4. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Ich denke, durch diese Wahl zeigte Gott, worauf es ihm wirklich ankommt. Aufs Vertrauen. Gott sagte, geh, und Abraham geht mit 75 Jahren. Ich bin ja bei uns im Seniorenkreis. Wir haben richtig fitte Senioren. Aber mit 75 Jahren nochmal die Heimat verlassen, die Familie verlassen, das heißt schon was. Das macht man nicht so einfach. Und die Israeliten, sie setzen ihr Vertrauen in ihre eigene Leistung. Und es scheint auch heute noch so zu sein. Ich kenne leider keinen Juden, deswegen muss ich mich auf Berichte verlassen und habe etwas gefunden von Michel Bollack. Das ist ein Jude und Schweizer Religionspädagoge und er setzt sich besonders für interreligiösen Dialog ein. Und der sagt, Der Talmud ist für das heutige Judentum praktisch wichtiger als die Tora. Wisst ihr, was der Talmud ist? Also der Talmud diskutiert, wie die Tora, also die fünf Bücher Mose, auf die Realität angewendet werden. Ich sage es nochmal, der Talmud, also quasi die Gebrauchsanleitung, ist wichtiger als die fünf Bücher Mose selber, sagt er, ein Jude. Und er sagt, selbst für christliche Ohren muss das richtig komisch sein, weil für Christen ist nämlich die Bibel die Grundlage des Glaubens. Toll. Und dann sagt er, er sieht hier einen wesentlichen Unterschied zwischen Christentum und Judentum, sagt er. Er sagt, das Christentum definiert sich über den Glauben. Das Judentum definiert sich über das Leben und Handeln gemäß der Tora. Paulus sagt auch genau zu dem Thema damals schon was, steht in Römer 10, Vers 5. Wer dennoch durch das Gesetz vor Gott bestehen will, für den gilt, was Mose geschrieben hat. Wer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, wird dadurch leben. Also ja, ist eine Möglichkeit, aber dann muss man dann auch alle erfüllen, ne? Alle Forderungen. Und dass das nicht funktioniert hat, zeigt einfach das Alte Testament. Deswegen musste Jesus kommen. Und er ist, wie es schon vorausgesagt wurde, im Bund mit Abraham für uns alle gekommen. Gott sei Dank. Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet. Paulus sagt also, Gott macht überhaupt keine Unterschiede. Ich muss gerade mal gucken, ob ich was vergessen habe. Nein, alles gut. Zwischen Juden und anderen Völkern, Gott sind einfach alle Menschen wichtig. Römer 10, Vers 10. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Jetzt kommt ein neuer Aspekt dazu. Erstmal waren wir ja nur bei uns. Und das sollen wir aber nicht. Wir sollen die gute Nachricht weitersagen. Warum? Erklärt er auch in Römer 10, Vers 14. Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Ist irgendwie logisch, ne? Und der Paulus findet das dann irgendwie auch gerade selber sehr logisch. Und da kommt ihm gerade so ein Gedankenblitz und denkt so, irgendwie logisch. Ist es das vielleicht? Ist das vielleicht der Grund? Und sagt, haben vielleicht die Israeliten diese gute Nachricht nicht gehört? Glauben sie deshalb nicht an den Sohn Gottes? Und ich glaube, das ist mehr so ein rhetorisches Mittel von ihm gewesen. Da gibt sich nämlich dann direkt selber die Antwort, sagt nein. Also das ist nicht das Problem. Der kennt sie ja, hat er ja vorher schon gesagt, die haben das gehört. Dann sagt er, also ich glaube, der spielt da so ein bisschen, ich finde es gut. Und dann sagt er, okay, also gehört haben sie das? Haben wir vielleicht ein anderes Problem? Sind die vielleicht ein bisschen geistig minder bemittelt? Ein bisschen doof auf gut Deutsch, ne? Sagt er, nein, die sind nicht zu minder bemittelt. Es ist nicht zu komplex, es ist nicht zu schwierig. Das haben die schon verstanden. Und dann schließt Paulus Kapitel 10 mit einem Satz aus Jesaja 65, Vers 2. Er schreibt, Gott muss seinem Volk sagen, den ganzen Tag habe ich meine Hände nach meinem Volk ausgestreckt, das sich nichts sagen lässt und gegen meinen Willen handelt. Seht ihr das da drüben auch? Evangelium auf einen Blick. Nicht Evangelium in einem Wort, sondern Evangelium auf einen Blick. Haben wir der Claudia zu verdanken, dass dieses tolle Bild in unsere Gemeinde gekommen ist. Den ganzen Tag habe ich meine Hände nach meinem Volk ausgestreckt, das sich nichts sagen lässt und gegen meinen Willen handelt. Und als ich das vorbereitet habe, habe ich immer so ein Bild, immer wieder so ein Bild im Kopf gehabt, dass die Israeliten in so einer Galeere sitzen und rudern und rudern und rudern, um die Anerkennung Gottes zu erhalten. Und Jesus ist im Boot neben ihnen und sagt, steigt doch bei mir ein, ich mache das für euch. Aber wir rudern einfach weiter. Wir waren vor, ich weiß gar nicht mehr, wann das so genau war. Volker, weißt du das noch, wann wir in der Synagoge waren in Frankfurt? 2 Jahre oder so, ja. Da waren wir zusammen, ein paar Leute, es war richtig interessant, in der Synagoge. Und da war eine junge Frau mit, die bei uns im Seniorenkreis auch mithilft. Und die so neu im Glauben ist und für die das alles so neu war. Und die ist sehr intelligent und sehr interessiert. Und die hat dann der netten Dame, die uns da rumgeführt hat, auch ganz viele Fragen gestellt. Und es waren tolle Fragen, aber bei einer Frage habe ich ganz schön doll die Luft angehalten. Hat sie nämlich gesagt, und wo ist jetzt bei euch Jesus? Und da habe ich gedacht, gleich fliegen wir hier alle hochkantig raus. Aber ich glaube, die Frau hat gleich gemerkt, okay, Welpenschutz greift. Und die ist ganz freundlich geblieben. Ja, und dann hat sie ihr erklärt, den gibt es bei uns nicht. Und ich muss sagen, ich fand das toll in dieser Synagoge. Wir haben so vieles gemeinsam und das ist einfach total beeindruckend gewesen. Und ich habe da eine große Sympathie und Verbundenheit gefühlt, aber in dem Moment nicht. Dann war ich vor einiger Zeit in Berlin im Jüdischen Museum. Hier erstaunlicherweise noch nicht, aber in Berlin war ich schon im Jüdischen Museum. Und da gibt es Tatsache, da gibt es so eine Maschine, wo man einen Test machen kann, bist du der verheißene Messias? Ja, ich habe den Test nicht gemacht, weil ich weiß, nee, bin's nicht. Ganz klar, der war schon da, ich kenne den. Aber gibt's, ist krass. So, wir kommen schon zum letzten Kapitel, Kapitel 11. Ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren das noch nicht gefühlt, was der Tod von Jesus wirklich bedeutet. Und ich wollte das aber fühlen. Ich habe es vom Kopf her verstanden, gesagt, ja, das musste so sein, weil wir eben sündige Menschen sind und er nicht. Und er musste das Opfer für uns bringen. Aber ich habe es nicht gefühlt und ich wollte es aber fühlen. Ich war mal bei Ignis, bei so einem Basisjahr, und da haben die immer gesagt, es baucht mich. Und es hat mich nicht gebaucht und ich wollte es aber, weil es hat er verdient, dass ich das richtig fühle. Und habe ich gebetet und gesagt, ich möchte das fühlen. Und dann hatte ich einen Traum und der war richtig krass. Und wer jetzt auch versuchen will, das mal zu fühlen, falls er es nicht eh schon fühlt, kann mal versuchen, das nachzuvollziehen. Habt ihr Kinder? Wenn ja, nehmt die. Und wenn ihr keine Kinder habt, dann nehmt ihr einfach den Mensch auf der Welt, den ihr am liebsten habt. Und dann stellt ihr euch vor, ihr seid mit diesem Menschen auf einer Insel im Urlaub. Das habe ich nämlich geträumt, dass ich mit meiner Familie, mein Mann, meine Tochter und mein Sohn im Urlaub bin auf einer Insel. Und dann, es war alles super, toller Ferienclub, ist da auf einmal ein Vulkan ausgebrochen. Und es war klar, die ganze Insel wird mit Lava überschwemmt werden. Hier wird niemand überleben, der hier bleibt. Und dann mussten natürlich die Flugzeuge alle in Sicherheit bringen, aber es gab nicht genug. Und wir konnten für unsere Familie noch 3 Plätze kaufen. Wir sind aber zu viert gewesen. Und mein Sohn hat dann gesagt, ihr fliegt, ich bleib hier. Ich kann euch gar nicht sagen, wie krass das war, weil im Traum war es echt, es war real. Und ich bin aufgewacht. Ich weiß nicht, hattet ihr auch schon mal so Träume, wo ihr aufgewacht seid und total froh wart, dass ihr gemerkt habt, so, das war nur ein Traum? Das war so einer. Aber da habe ich es richtig gefühlt. Und für mich war das nur ein Traum. Mein Sohn hat noch gelebt. Aber für Gott ist es die Realität. Jetzt ist er wieder bei ihm, aber er ist gestorben. Er ist da durchgegangen. Für uns. Und dann kommen die und sagen, den gibt's bei uns nicht. Mach mal einen Test, ob du das vielleicht bist, der Messias, ne? Ganz ehrlich? Also wenn das Leute dann zu meinem Sohn gesagt hätten, von dem Traum, ne? Nö, erstens mal bist du nicht der Sohn von der Annika und zweitens mal gerettet hast du deine Familie auch nicht. Was wäre denn das Mindeste, was ich mit dem wahrscheinlich machen würde? Ignorieren und nichts mehr von dem wissen wollen, oder? Das ist noch das Beste. Ja. So, könnte man sich ja jetzt fragen, will Gott auch nichts mehr mit Israel zu tun haben? Wenn die nichts mit seinem Sohn zu tun haben wollen, will er vielleicht auch mit denen nichts mehr zu tun haben? Man könnte es fast meinen, denn wenn man sich die Geschichte des jüdischen Volkes anschaut, dann springt einem das Leid gerade nur so an. Ich habe mir manchmal überlegt, wie ist das wohl, Jude zu sein? Ich habe als ganz junges Mädchen, ich glaube, ich war noch in der Grundschule, danke an Mama, die hat mich immer zum Lesen animiert, sie hat aber offene Türen eingerannt, es war nicht ganz so schwierig, da zusammenzukommen, und da habe ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen und es ist total bei mir ins Herz gegangen. Das hat mich so gekriegt. Ich habe es hier. Und ich wusste, irgendwie will ich was aus diesem Buch bringen, um dieses Gefühl, wie ist das, Jude zu sein, zu transportieren. Ich wusste aber nicht, welchen Satz. Und dann habe ich das so ein bisschen quer gelesen, habe Gott gebeten, mir zu helfen. Und ja, sie schreibt dann am 11.04. Einmal, 11.04.44 logischerweise, einmal wird dieser schreckliche Krieg doch vorbeigehen. Einmal werden wir doch wieder Menschen und nicht nur Juden sein. Und dieses Hinterhaus, wo sich die Familie versteckt hat in Amsterdam, ist heutzutage ein Museum. Und wer es nicht schafft, da hinzufahren, man kann tatsächlich online so einen virtuellen Rundgang machen. Das habe ich dann gemacht, weil ich war noch nicht da. Und da stand genau dieser Satz im ersten Zimmer. Und dann wusste ich, der ist es. Und weiter sagt sie, Gott hat unser Volk nie im Stich gelassen. Durch alle Jahrhunderte hin sind Juden am Leben geblieben. Durch alle Jahrhunderte hindurch mussten Juden leiden. Und es stimmt, es hat schon vorher angefangen. Ne? Das war nicht erst mit den Nationalsozialisten, sondern in Frankfurt zum Beispiel gab es die Judengasse. Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Da ist ja heute auch das Jüdische Museum. Und das war 1400 Eppes bis 1736 gab es die. Am Anfang war das nur für 15 Familien gedacht, dieser Bereich. Aber weil sich da der Magistrat geweigert hat, diesen Bereich zu erweitern, waren es am Ende 3000 Menschen, die da untergebracht waren. Das muss man sich mal überlegen. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an die Worte von Paulus ganz am Anfang. Ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern und Schwestern zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Wie krass ist das denn? Das sagt die Bibel. Verflucht und von Christus getrennt. Aber die Bibel sagt auch, Römer 11, Vers 1, will Gott von seinem Volk nichts mehr wissen? Davon kann keine Rede sein. Verflucht und von Christus getrennt. Trotzdem bleiben sie Gottes auserwähltes Volk. Gott hat sie nicht vergessen. Trotzdem hat die Entscheidung, nicht an Christus zu glauben, Konsequenzen gehabt. Davon lesen wir in Römer 11, Vers 20. Sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Seid deshalb nicht hochmütig, sondern passt auf, dass es euch nicht genauso geht. Wir sollen also auf unseren Glauben gut aufpassen. Verlasst euch auf Gottes Güte, dann ist Gott gütig zu euch. Also der Paulus, der sagt dann schon, vielleicht ist man ja auch geneigt, so ein bisschen hochmütig zu werden und zu sagen, also ich glaube ja an Jesus, ne? Ich bin Premium, ihr halt nicht. Ne? Aber das ist falsch und da gibt er gleich die Warnung, also aufgepasst, ne? Bloß nicht so denken. Und zwar schreibt er in Römer 11, Vers 25, damit ihr nicht auf die Juden herabseht. Das ist ihm also wichtig. Und dann gibt er da noch einen Hinweis, warum nicht. Liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Danach wird Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Jerusalem wird der Retter kommen. Wir erinnern uns an Gottes Zusage an Abraham. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Gott hat also etwas Gutes aus der Ablehnung Christi durch sein Volk entstehen lassen. Menschen aus anderen Völkern durften ihren Weg zu Christus finden. Und in dem Moment habe ich gedacht, Moment mal, irgendwie erinnert es mich an etwas. Und witzigerweise hat der Michael bei uns im Seniorenkreis auch genau dieses Thema gehabt. Also ich lag da gar nicht so falsch. Es hat mich nämlich an Josef erinnert und er hat da die Parallele gezogen. Da gibt es ganz viele Parallelen zwischen Josef und Jesus, aber darum soll es nicht gehen. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, irgendwie scheint es ein Prinzip Gottes zu sein, etwas Gutes aus einer bösen Absicht zu machen. Und ist ja irgendwie auch logisch, Gott ist ja durch und durch gut und aus etwas Gutem kann auch nur Gutes kommen. Also Israel wird erst gerettet, wenn die volle Zahl an Menschen aus anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Das heißt ja auch nicht umsonst Römerbriefbotschaft, die bewegt. Nächsten Donnerstag wird die Cornelia euch da bestimmt noch ganz viel Interessantes dazu erzählen. Also jeder soll die Chance bekommen, durch Christus gerettet zu werden. Das ist Gott ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem behält Israel seine Sonderstellung. Römer 11, Vers 28. Doch Gott hält seine Zusagen. Und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden erwählt hat. Und jetzt komme ich auf diesen dritten Bund, wo ich euch vorhin gesagt habe, es ist bei den einen eine Neuauflage, bei den anderen ein eigener Bund, und komme da auf die genauen Worte. 5. Mose 29, Vers 13 und 14. Er schließt diesen Bund nicht nur mit euch, sondern auch mit euren Nachkommen. Sie gehören genauso zu ihm wie wir, die wir heute vor ihm stehen. Die erste Generation war nämlich gestorben, die da mit Gott in die Wüste gezogen sind. Und da hat Gott nochmal ganz klipp und klar gesagt, nee, das galt nicht nur für diese Generation, es gilt auch für die Nachkommen. Das habe ich Abraham versprochen und es gilt auch für die Nachkommen. Und Gott widerruft seine Zusagen nicht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dieses Buch gelesen hat. Ich habe es vor einer Weile gelesen und es hat mich richtig berührt. Und zwar geht es da, es ist von der Damaris Kofmehl, genau. Es geht da um eine große jüdische Familie. Und die haben damals auf dem Bereich der heutigen Ukraine gelebt. Und die mussten sich dann wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten verstecken und haben sich dann 1,5 Jahre, das muss man sich mal überlegen, in so einer unterirdischen Höhle versteckt. Also es war wie so ein Labyrinth, es war sehr groß, aber die haben wirklich unterirdisch gelebt, 1,5 Jahre. Und da waren ganz, ganz viele Situationen, die richtig gefährlich waren, wo sie fast entdeckt wurden, wo sie fast getötet worden wären. Und diese eine Stelle, die hat mich so gekriegt. Was machen die, wenn es richtig gefährlich wird, Lebensgefahr droht? Die beten. Und was beten die? Den Psalm 91, den kennt ihr alle. Das sind so vertraute Worte. Und das machen die. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Die spüren ganz deutlich, dass Gott bei ihnen ist. Die fühlen das förmlich, dass jemand im Raum ist. Und sie werden nicht entdeckt, setzt noch einen drauf. Er liebt auch sein Volk. Der ist auch voll mit dem Herzen noch dabei. Was für ein wunderschönes Herz hat unser Gott. Und er liebt auch uns mit diesem Herzen. Und dafür bin ich so dankbar. Und ich danke euch, dass ihr durchgehalten habt. Wir sind fertig.